HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit am Tisch ist Dr. Felix Bohr, Historiker und Journalist beim Spiegel. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Felix Bohr, Sie haben ein Buch veröffentlicht, genauer eine umfangreiche Studie, mit der Sie letztes Jahr promoviert wurden, und Sie rekonstruieren darin einen bislang nicht erforschten Aspekt der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte. Es handelt sich um die Kriegsverbrecherlobby Bundesdeutsche Hilfe für die im Ausland inhaftierten NS-Täter. So heißt Ihre Arbeit. Sie schildern darin, wie Kriegsverbrecher ab 1949, dem Gründungsjahr der Bundesrepublik, von allen Bonner Regierungen politisch, rechtlich und materiell protegiert wurden. Sie haben sich auf 5 Tätergeschichten konzentriert. Um wen geht es?
Es geht um insgesamt 5 Täter, wie Sie schon sagen. Einen SS-Täter, der in Italien lange Jahrzehnte einsaß, Herbert Kappler, der vor allem dadurch berühmt-berüchtigt war, dass er das Massaker in den Fosse Ardeatine befehligt hat im März 1944. Dort wurden innerhalb von wenigen Stunden 335 italienische Zivilisten per Genickschuss ermordet in einer Sühnemaßnahme, in einer sogenannten Sühnemaßnahme. Und er organisierte auch den Holocaust in Rom. Er sorgte dafür für die Ausschaltung des italienischen Widerstandes. Und die anderen 4 Täter, die ich in den Blick genommen habe, die sogenannten 4 von Breda, später 3 von Breda und noch später 2 von Breda, waren 4 ebenfalls ehemalige SS-Männer. 3 von ihnen waren Gesichter des Besatzungsregimes in den Niederlanden, organisierten auch dort den Holocaust. Einerseits Franz Fischer in Den Haag und Willi Lages und Ferdinand Austerfünden in Amsterdam. Der 4. im Bunde, Josef Kutalla, war der stellvertretende Lagerkommandant des von der SS sogenannten Durchgangslagers Amersfoort und wurde besonders durch seine sadistischen Übergriffe gegen Häftlinge berüchtigt und wurde später auch verurteilt. Alle 5 Täter, die ich untersucht habe, wurden nach dem Krieg verhaftet, abgeurteilt wegen Kriegsverbrechen und auch wegen der Organisation des Holocaust und saßen dann über mehrere Jahrzehnte in Haft.
Ein Mithäftling von Kappler war zuerst auch Walter Reder, der ehemalige Obersturmbannführer, ein Österreicher, der hat 1944 zahlreiche Massaker nahe dem Ort Marzabotto in der Emilia-Romagna befehligt, dem über 770 Zivilisten zum Opfer fielen. Der wurde 1983 begnadigt, aber der spielt bei Ihnen keine Rolle.
Der spielt insofern eine Rolle, als er der Mithäftling von Herbert Kappler war, aber nur am Rande, weil ich in erster Linie die sogenannten, wenn man so will, bundesdeutschen Täter später, die sozusagen die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft annahmen nach 1945, in den Blick genommen habe und die Unterstützung durch die Bundesregierung in Bonn. Walter Reder habe ich auch deshalb außen vor gelassen oder schildere ihn nur am Rande, weil er österreichischer Staatsbürger war. Dadurch Bonn auch nicht mehr ursächlich für ihn zuständig.
Der Stellvertreter von Herbert Kappler, das war der SS-Hauptsturmführer Erich Priebke. Wo war der abgeblieben?
Erich Priebke war, wie viele andere Untergebene Kapplers, die in den Fosse Ardeatine mitgeschossen hatten, straflos davongekommen. Auch er war nach dem Krieg über verschlungene Wege nach Südamerika gelangt, wie so viele andere SS- und Kriegsverbrecher dies taten, und lebte dort unbehelligt, bis er dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aufgefunden wurde und später dann auch in Italien vor Gericht gestellt wurde, zu lebenslangem Hausarrest verurteilt, aber wie gesagt, dazwischen 40 Jahre in Freiheit lebte, weil Herbert Kappler einer der wenigen war, die man überhaupt verhaftete und aburteilte nach dem Krieg.
Es hat aber in Italien und auch in ganz Europa natürlich viel mehr NS-Kriegsverbrecher gegeben. Die alliierte United Nations War Crime Commission hatte in Europa über 34.000 mutmaßliche NS-Kriegsverbrecher identifiziert. 1950 aber waren davon nur noch 3.600 im westlichen Gewahrsam. Was ist mit den anderen geschehen? Wurden die freigelassen?
Die wurden zum einen nicht aufgefunden, derer wurde man nicht habhaft. Zum anderen muss man aber auch bedenken, dass die alliierte Kriegsverbrecherpolitik Anfang der 50er Jahre im Zuge des Koreakriegs eine Wandlung vollzog, und zwar Im aufkommenden Kalten Krieg verloren die alliierten Siegermächte, Großbritannien und die USA, das Interesse an einer allzu akribischen Ahndung dieser deutschen Kriegsverbrecher, weil sie sich im Klaren waren, dass man den neu entstehenden bundesdeutschen Staat als Verbündeten im Kalten Krieg brauchte und weil man gleichzeitig wusste, dass die politischen Kräfte, die nun demokratischen politischen Kräfte in der Bundesrepublik, sich die Amnestie, eine weitflächige Amnestie dieser Täter wünschten, kam man ihnen entgegen und verfolgte viele dieser Täter nicht mehr.
Allein Italien hat über 200 verurteilte Kriegsverbrecher amnestiert und 1951, Ihrem Buch zufolge, war Kappler der einzige noch Inhaftierte. In den Niederlanden blieben eben letztlich nur noch die vier von Breda als Symbole der deutschen Schuld sozusagen.
Symbole der deutschen Besatzungsverbrechen und des Besatzungsterrors wurden sie dann im Laufe der Jahre auch immer wichtiger für die jeweiligen Erinnerungskulturen in den Niederlanden und Italien.
Ungeachtet ihrer Verbrechen hatten diese verurteilten Täter Anspruch auf Rechtsschutz, wie es ja jedem im Ausland inhaftierten Bundesbürger oder jeder Bundesbürgerin auch zusteht.
Das ist korrekt. Auch ihnen stand wie jedem Bundesbürger Rechtsschutz zu. Das bedeutet, dass der bundesdeutsche Staat, die Regierung für jeden Deutschen, der im Ausland abgeurteilt und verhaftet, in Haft sitzt. Und der mittellos ist, beispielsweise Anwälte bezahlt und dort dafür sorgt, dass er einen gerechten Prozess bekommt. Und das stand diesen Männern auch zu, das ist unbestritten. Mein Punkt ist allerdings, dass dieser Rechtsschutz für Kappler und die späteren vier von Breda weit über das hinausging, was in den Richtlinien stand. Nämlich beispielsweise, dass Kappler anstatt einem Anwalt gleich drei Anwälte gestellt bekam von der Bundesregierung und das war auch auf eine politische Agenda nach dem Krieg zurückzuführen, nämlich möglichst schnell die weitflächige Amnestie aller Kriegsverbrecher in Westeuropa zu erreichen.
Was bekamen diese Inhaftierten denn auch noch außer Anwälte?
Ich habe das in drei Bereiche unterteilt. Das ist einerseits der Rechtsschutz, also rechtliche Hilfe. Dann gab es auch finanzielle Hilfe. Den Inhaftierten wurden Taschengelder zur Verfügung gestellt, monatliche Taschengelder, die anfangs dazu gedacht waren, die Gefängniskost zu verbessern, später aber dann auch im Zuge der prosperierenden Bundesrepublik auch erhöht wurden mit den Jahren. Es gab aber auch Liebesgabenpakete zu Weihnachten, gefüllt mit Konserven, Zigaretten und Cognac beispielsweise. Besonders frappierend aber ist auch für mich nach wie vor einer der interessantesten Felder in meinem Buch die politische Unterstützung, nämlich der diplomatische Druck, der auf die Haftländer ausgeübt wurde.
Sie haben gerade eben von drei Anwälten gesprochen, die Kappler zugeteilt wurden. Wozu brauchte der die denn?
Kappler ist nach seiner Verurteilung 1948 in Revision gegangen. In der Zwischenzeit wurde 1949, wie wir wissen, die Bundesrepublik gegründet und die sogenannte Rechtsschutzstelle in Bonn war für seinen Fall zuständig geworden. Der wiederum saß ein ehemaliger NS-Jurist vor, Hans Gavlik. Und Kappler brauchte diese Anwälte für sein Revisionsverfahren, was dann auch abschlägig beschieden wurde Anfang der 50er Jahre. Aber grundsätzlich war es schon so, dass Kappler bis zu seiner Flucht 1977 immer wieder Anwälte beschäftigt hat, die beispielsweise auch Gnadengesuche im Auftrag der Bundesregierung schrieben. Also es ging nicht nur um die direkte Verteidigung vor Gericht, sondern es ging auch um die rechtliche Betreuung in der Amnestiefrage.
Und die Anwälte wurden auch sehr gut bezahlt.
Die Anwälte wurden über die Maßen gut bezahlt. Ich habe natürlich mir die ganzen Fallakten im Auswärtigen Amt angeguckt, im Bundesarchiv, auch in italienischen Archiven war ich und habe natürlich mir auch die Rechnungen dieser Anwälte angeschaut. Und es ist schon so, dass die italienischen Anwälte oftmals einfach überhöhte Rechnungen gestellt haben, die das Auswärtige Amt oder die Rechtsschutzstelle dann murrend auch bezahlte.
Felix Bohr, sprechen wir über das politische Engagement der Regierung Konrad Adenauer. Er war erster Kanzler der jungen Bundesrepublik, zeitweilig auch deren Außenminister, amtierte von 1949 bis 1963. Wie agierte er in der Kriegsverbrecherfrage?
Für Konrad Adenauer war die Kriegsverbrecherfrage eine zentrale Frage innerhalb seiner politischen Agenda, nämlich der sogenannten Vergangenheitspolitik, so hat der Historiker Norbert Frey das schon Ende der 90er Jahre genannt. Das bedeutet, die auch unter anderem die Wiedereingliederung ehemaliger Mitläufer des Naziregimes in den neuen demokratischen Staat bei gleichzeitiger normativer Abgrenzung gegen das Dritte Reich. Die Kriegsverbrecherfrage spielte insofern eine wichtige Rolle, weil in der Öffentlichkeit die Forderungen sehr lautstark geäußert wurden, beispielsweise auch durch Demonstrationen vor den alliierten Kriegsverbrechergefängnissen, dass diese NS-Täter und oftmals schwere Kriegsverbrecher unmittelbar freigelassen werden sollten, weil viele Deutsche die Prozesse, die gegen diese Männer geführt wurden, als Unrechtsjustiz betitelten. Das heißt, die
Siegerjustiz
ja. und aber auch Unrechtsjustiz, ja. sozusagen alliierte Unrechts- und Siegerjustiz, die sie in Frage stellten. Und die Alliierten hatten es tatsächlich schwer, eigentlich gegen die deutsche Öffentlichkeit diese Prozesse durchzuführen und diese Männer auch in Haft zu halten.
Adenauer brauchte seine Unterstützung für die im Ausland inhaftierten NS-Täter überhaupt nicht im Geheimen abzuwickeln.
In den 50er Jahren verlief die Hilfe, so zumindest meine Feststellung, sehr offen ab. Sie war auch Teil der politischen Kommunikation Adenauers. Sie war Teil seiner Agenda und sie lief offen ab.
Die Politik stand auch unter dem Druck vieler Verbände, alter Kameraden. Welche waren denn die wichtigsten und was haben Sie getan? Wie agierten Sie?
In meinen Fällen, die ich untersucht habe, waren die wichtigsten Organisationen einerseits der Verband der Heimkehrer und Kriegsgefangenen, der sich nicht nur in der Kriegsverbrecherfrage engagierte, aber auch daneben die Stille Hilfe für Kriegsgefangene, die ganz offen sozusagen sich für ehemalige SS-Männer einsetzte, die in Haft waren. Und ebenso tat das die HIAC, die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit ehemaliger Kameraden der Waffen-SS. Das waren SS-Veteranen, die für die Freilassung ihrer ehemaligen Kameraden kämpften. Und die setzten sich in vielfältiger Weise für diese Männer ein. Einerseits, indem sie beispielsweise handelsübliche Lobbyarbeit leisteten. Sie traten an die Bundesregierung heran, versorgten diese mit oftmals rückwärtsgewandtem oder apologetischem Informationsmaterial. Sie organisierten Protestmärsche. Sie postierten sich beispielsweise an der niederländischen Grenze und forderten die dorthin reisenden Bundesbürger auf, nicht dorthin in Urlaub zu fahren, holländische Tulpen zu boykottieren. Es wurde auch versucht, wirtschaftlicher Druck aufzubauen. Und sie traten natürlich immer wieder mit den Häftlingen in Kontakt, besuchten diese und waren für diese Männer einfach eine gesellschaftliche Vertretung in der Bundesrepublik.
Das Ziel war die Amnestierung der Täter. Aber es ging wahrscheinlich noch um mehr.
Es ging für diese alten Kameraden auch darum, die Deutungshoheit über die deutsche Vergangenheit nicht zu verlieren. Nämlich indem sie immer wieder darauf bestanden, dass diese Männer unschuldig waren und darauf bestanden sie. Sie nannten sie auch nicht Kriegsverbrecher, sondern Kriegsverurteilte. Sie nutzten auch semantische Kniffs, um die Schuld dieser Männer zu negieren, die die Regierung auch sehr schnell mit übernahm. Und auch das Auswärtige Amt nannte diese Männer nur Kriegsverurteilte, obwohl natürlich klar war, dass sie als rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher in den Haftländern inhaftiert waren. Den alten Kameraden ging es darum, die Deutungshoheit nicht zu verlieren. Und ich glaube auch ein Stück weit um ihre eigene Entschuldung und Schuldlosigkeit, die sie für sich in Anspruch nahmen.
Welche Rolle spielten die Kirchen?
Die Kirchen waren von 1945 bis 1949 die ersten Organisationen und Institutionen, die sich für diese im Ausland inhaftierten Kriegsverbrecher einsetzten.
Die ersten?
Ja, es waren sozusagen zwischen 1945 und 1949 existierten in Deutschland ja keine staatlichen Institutionen. Also die Kirchen waren die einzigen Institutionen, die hierzulande die sogenannte Stunde Null, wie man sie ja manchmal betitelt, überlebt hatten als Institutionen. Und sie waren auch die ersten, die diesen Männern in Ausland, übrigens aber auch vielen Soldaten, nicht nur ursächlich Kriegsverbrechern, Hilfe zukommen ließen.
Da spielt ein humanitäres Motiv eine Rolle.
Da spielte ein humanitäres Motiv eine Rolle, aber nicht nur, so meine Forschungen zumindest, sondern auch da gab es vergangenheitspolitische Aspekte, denn beispielsweise Männer wie Bischof Hudal, das war ein Titularbischof, der in Rom tätig war schon während des Krieges, war ein ausgewiesener Sympathisant des faschistischen und nationalsozialistischen Regimes gewesen oder der Regime gewesen. Und auch er setzte sich nach dem Krieg für diese Männer ein. Und ab 1949 flankierten sie auch die Hilfe der Bundesregierungen, nämlich auch durch etwa eigene Gnadengesuche, eigene Beauftragte. Die EKD hatte einen eigenen inoffiziellen Beauftragten für die Betreuung der sogenannten Kriegsverurteilten.
Im Wissen um die Verbrechen?
Im Wissen um die Verbrechen und immer wieder mit dem Verweis natürlich auf christliche Motive wie Vergebung der Sünden und Nächstenliebe. Das waren natürlich Motive, die für die christlichen Kirchen eine Rolle gespielt haben und auf die immer wieder verwiesen wurde. Meine Recherchen haben indes aber auch ergeben, dass auch dort vergangenheitspolitische Motive eine Rolle spielten.
Bleibt festzuhalten, dass es der Politik, den Veteranenorganisationen, Kirchen und Mehrheitsgesellschaft völlig an Empathie für die Opfer fehlte. Es kam dann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt, es gab den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und beide Prozesse riefen der Welt den Völkermord an den europäischen Juden in seinen furchtbaren Details und Dimensionen ins Gedächtnis. Ob das und welche Folgen das für die Kriegsverbrecherhilfe hatte, darüber sprechen wir nach der Musik, die Sie sich, Felix Bohr, unser Gast bei Doppelkopf heute, gewünscht haben.
Den ersten Titel, den ich spielen möchte, der stammt von M. Ward. Das ist ein amerikanischer Gitarrist und Singer-Songwriter, der in Portland, Oregon lebt. Und er ist einer meiner Lieblingssänger und wir hören von ihm jetzt den Song Rave On.
Sie hören Doppelkopf, HR2 Kultur und Sie hörten M. Ward, Rave On, einen Lieblingssong von Dr. Felix Bohr, Journalist, Historiker und Autor des Buches Die Kriegsverbrecherlobby, bundesdeutsche Hilfe für die im Ausland inhaftierten NS-Täter. Felix Bohr, Sie zeigen darin, dass die Unterstützung verurteilter Kriegsverbrecher im Ausland eine Konstante der bundesdeutschen Politik war. Sie war ein Teil der Staatsräson. Auch der von der Nazi-Vergangenheit völlig unbelastete Willy Brandt, der erste SPD-Kanzler der Bundesrepublik und Chef einer sozialliberalen Koalition, setzte diese Unterstützung fort. Während seiner Regierungszeit habe sich die Kriegsverbrecherhilfe sogar intensiviert, schreiben Sie. Welche Erklärungen haben Sie dafür gefunden?
Willy Brandt setzt sich bereits seit den 60er Jahren für die im Ausland inhaftierten NS- und Kriegsverbrecher ein, nämlich seit 1963, als er erstmals seine Hilfe sozusagen in der Amnestiefrage Kappler an der deutschen Botschaft in Rom anbietet.
Also er persönlich?
Er persönlich schreibt einen Brief, da war er noch regierender Bürgermeister von Berlin, es seien alte Kameraden auf ihn zugekommen, wahrscheinlich waren dies Kameraden des Verbandes der Heimkehrer, die ihn auf die Gnadensache Kappler angesprochen hätten. Und er würde jetzt gerne, und das ist ein Zitat, seine guten Dienste in dieser Sache anbieten. Im Verlaufe der 60er Jahre tut er dies dann auch, nämlich seit 1966 als Außenminister und seit 1969 als Kanzler. Es gibt verschiedene Motive, die Willy Brandt zu diesem Engagement führten. Einerseits nämlich die Parteipolitik der SPD, was heute manche vergessen, dass auch die SPD in den 50er Jahren die Vergangenheitspolitik Konrad Adenauers mittrug, weil die SPD wie die CDU nach dem Krieg auch den Anspruch hatte, Volkspartei zu sein. Und man konnte in der jungen Bundesrepublik eben nur als Volkspartei agieren und sich als solche entwickeln, wenn man diese Mehrheitsgesellschaft mit einband, beziehungsweise die Teile der Mehrheitsgesellschaft, die den Bruch 45 eben nicht als Bruch erlebt hatten, sondern als Niederlage. Wir müssen davon ausgehen, dass in den 50er Jahren die sogenannte NS-Volksgemeinschaft natürlich in großen Teilen immer noch da war und die bundesdeutsche Gesellschaft stellte. Und die SPD musste diese Leute mit einbinden, um Volkspartei zu sein.
Also insofern kann man auch nicht davon sprechen, dass es die Stunde Null gegeben habe, 45.
Es gab natürlich sozusagen immer noch die Bürgerschaft des Dritten Reiches, wenn man es mal so ausdrücken möchte, die auch die Bürgerschaft der jungen Bundesrepublik stellte. Und auf die musste man natürlich schon zugehen nach den 12 Jahren des Dritten Reiches. Gleichzeitig entwickelten sich aber, und das muss man auch feststellen, natürlich demokratische Strukturen schon in den 50er Jahren. Willy Brandt verfolgte eine Politik der inneren Aussöhnung, wie auch seine Partei. Da ging es darum, quasi die ehemaligen Mitläufer und die Gegner des Dritten Reiches miteinander zu versöhnen. Auch in der SPD waren viele Wehrmachtssoldaten engagiert, auch in der SPD waren viele ehemalige NSDAP-Mitglieder engagiert. Also wir haben einerseits sozusagen die politische Linie der inneren Versöhnung, den Willen der SPD, Volkspartei zu sein, und dann aber auch, und das ist meine Vermutung, persönliche Motive Willy Brandt, sich in diesem Themenfeld zu engagieren. nämlich als ehemaliger Exilant auch einen Schritt zuzugehen auf die Mitglieder seiner Generation, auf deren Seite er ja größtenteils nicht gestanden hat im Krieg. Er war ja im Exil, von denen er aber immer wieder angefeindet wurde als Vaterlandsverräter. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von Franz Josef Strauß im Wahlkampf 1961, als er öffentlich fragt: Wir wissen ja, wo wir die 12 Jahre drinnen waren. Was haben Sie denn draußen gemacht? Er war verfemt, weil er quasi auf der richtigen Seite gestanden hat. Und das ist auch so ein bisschen die Mentalität, die wir uns vorstellen müssen, wenn wir die Geschichte der Kriegsverbrecherlobby uns vor Augen führen.
Brandt war auch eine Hassfigur wegen seiner auf die Versöhnung mit Polen abzielenden Ostpolitik. Spielt denn da vielleicht auch ein machtpolitisches Argument eine Rolle, wenn er den Schulterschluss mit diesen Leuten suchte?
Wenn Sie die Ostpolitik ansprechen, glaube ich, war das schon ein Versuch, keine neue Flanke aufzumachen, nämlich dieses Themenfeld auch der Amnestiepolitik zu besetzen und damit zu verhindern, dass er auch in diesem politischen Feld von den Konservativen angegriffen wird. Beispielsweise, er tue nicht genug für diese Männer. Es ging ihm aber, glaube ich, auch darum, als Kanzler dann später ab 69 einer sozialdemokratisch geführten Regierung, es den Konservativen auch zu zeigen. Es gibt einen Brief eines seiner engsten Berater, Leo Bauer, der an die italienischen Kommunisten schreibt im Laufe der 70er Jahre: Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was uns das sozusagen helfen würde, wenn wir als deutsche Sozialdemokraten den Fall Kappler lösen würden, was unsere konservativen Vorgängerregierungen nie geschafft haben.
Aber die Kommunisten haben sich nicht bewegt in der Frage.
Die Kommunisten haben sich in der Frage nicht bewegt, weil die natürlich in Italien ihre Wählerschaft im Blick haben mussten. Und dazu muss man wissen, dass der Fall Herbert Kappler, das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, Herbert Kappler auch eine Symbolfigur wurde für alle deutschen Kriegsverbrechen in Italien und auch für die ehemaligen Kämpfer der Resistenza und die ja oftmals in der KPI, einer der größten kommunistischen Parteien nach dem Krieg in Westeuropa, organisiert waren, für die auch eine Symbolfigur war. Und die Regierungen in Italien, auch die Democrazia Cristiana, die Christdemokraten, konnten es sich nicht leisten, den Deutschen entgegenzukommen und Kappler freizulassen.
Nochmal zu Willy Brandt. In den 70er Jahren galten lebenslange Haftstrafen ja inzwischen als unmenschlich. Kann sowas auch eine Rolle gespielt haben?
Das hat ganz sicher eine Rolle gespielt, nämlich die humanitäre Frage, die seit den 70er Jahren einerseits dadurch virulent wurde, dass die inhaftierten Täter immer älter wurden, über Jahrzehnte in Haft schon saßen und auch sich die Vorstellung von lebenslang veränderte, auch im Strafvollzugsrecht sich veränderte. Lebenslang bedeutete in den 70er Jahren eben nicht mehr lebenslang. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass es sozusagen ein Zusammenspiel vieler Motive war, die Willy Brandt zu seinem doch sehr frappierenden Engagement für diese Kriegsverbrecher geführt haben.
Letztlich hat seine Vergangenheitspolitik doch auch auf den Schlussstrich abgezielt.
Willy Brandt wünschte sich, die Überreste des Zweiten Weltkriegs, wie er es nannte, abzubauen. Das sieht man einerseits in seiner berühmt gewordenen Versöhnungspolitik, für die bis heute symbolisch der Kniefall von Warschau steht. Das sieht man aber auch in dem von mir aufgedeckten Feld der Kriegsverbrecherhilfe. Denn auch dort betont er immer wieder in den Akten, in den Gesprächen mit der italienischen oder niederländischen Regierung, dass es darum ginge, diese Überreste des Krieges abzubauen. Das heißt, wir haben auch eine Mentalität in dieser Generation, die der Auffassung war, man könne sozusagen die Überreste abbauen des Krieges, man könne einen Schlussstrich ziehen und dann würden alle nach vorne gucken und diese Zeit sei vergessen bzw. sei abgeschlossen. Wir wissen natürlich heute als nachgeborene Menschen und Historiker auch, dass es der immer steten auch Beschäftigung mit diesem Thema bedarf, weil dieser einzigartige Völkermord an den europäischen Juden nichts ist, worunter man einen Schlussstrich ziehen kann.
Ja, tatsächlich begann ja die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auf einer massenhaften Ebene erst in den 70er Jahren. Es fand eine gegenläufige Entwicklung statt in der Gesellschaft, gegenläufig zu der Politik, die bei Willy Brandt ja sicherlich verdeckt sich abspielt im Unterschied zu der Adenauer-Politik.
Willy Brandt hat sein Engagement in erster Linie im Verborgenen vollzogen, legte auch Wert drauf in Briefen, dass es sozusagen stille Diplomatie sein soll. Andererseits sucht er aber auch punktuell wirklich die Öffentlichkeit. Er gibt beispielsweise im Jahre 1973 dem Stern ein Interview, in dem er wirklich in einem sehr fast schon soldatischen Ton sagt, dass er es für nicht mehr gut heiße, dass Kappler immer noch, und er sagt es so, bei seinen ehemaligen Verbündeten einsäße. Das sei für ihn Heuchelei. Also da sucht er ganz bewusst auch die Öffentlichkeit, spricht meines Erachtens in diesem Interview öffentlich auch zur deutschen Soldatengeneration und sagt auch denen hier, ich bin für diesen Mann da. Das führt natürlich in Italien zu erstaunten Reaktionen und auch natürlich zu Protesten. Denn natürlich sieht sich die italienische Regierung der Nachkriegszeit nicht in der Kontinuität mit der faschistischen Vorgängerregierung.
Herbert Kappler, der wusste natürlich, dass sich Brandt für seine Freilassung einsetzte. Er hat dem Antifaschisten Brandt zum Friedensnobelpreis gratuliert in einem Brief.
Brandt greift das auf, findet das bewegend auch auf eine Art, muss man sagen, und überlegt dann in einer seiner nächsten Runden im Bundeskanzleramt, wie man denn möglicherweise auch diesen Friedensnobelpreis dazu nutzen könne, etwas für Herbert Kappler zu tun. Und es geht dann darum, dass er in seiner Dankesrede zum Friedensnobelpreis die Resistenza in Italien grüßt. Also es wird sozusagen hinter den Kulissen mit der italienischen KPI.
Darf ich kurz dazwischen gehen? Ja. Die Resistenza, das war die Widerstandsbewegung, Partisanen, die die deutschen Besatzer, aber auch noch faschistische Garden von Mussolini bekämpft haben.
Die grüßt Willy Brandt in seiner Dankesrede auch deshalb, beziehungsweise nur deshalb, weil vorher mit der KPI, mit der Kommunistischen Partei Italiens, abgeklärt wurde, dass das ein möglicher Weg sei, die ehemaligen Widerstandskämpfer in Italien, der Bundesregierung gewogen zu machen und möglicherweise dann in der Amnestiefrage den Widerstand aufzugeben. Das passiert allerdings nicht. Aber es zeigt, dass Willy Brandt schon sehr weit ging mit seinem Engagement und das ist tatsächlich auch einer der neuen Aspekte, die ich finden konnte und in das Buch geschrieben habe.
Felix Bohr, was haben Sie empfunden, als Sie bei Ihrer Arbeit diese Haltung bei Willy Brandt entdeckt haben?
Also ganz ehrlich, ich fiel aus allen Wolken. Ich saß im Archiv im Auswärtigen Amt in Berlin, weiß ich noch, und finde die verschiedenen Berichte von Treffen mit Willy Brandt und seinen italienischen oder niederländischen Kollegen, wo sich Willy Brandt dann massiv für Herbert Kappler einsetzt. Und es hat mich sehr überrascht, weil natürlich das Brandt-Narrativ das niemals aufgegriffen hat, dieses Engagement. Es war für mich was völlig Neues. Es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie Willy Brandt an den Pranger zu stellen oder ähnliches. Es ist einfach ein neuer Aspekt zur Geschichte Willy Brandts und sie ist erklärbar. Sie ist sozusagen erklärbar aus der Zeit heraus, aus den Handlungsspielräumen, die Brandt hatte, aus der Mentalität seiner Generation. Und das versuche ich möglichst differenziert in dem Buch auch darzulegen. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen.
Es ist Ihnen gelungen. Felix Bohr, wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen, Kriegsverbrecherlobby?
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe in meiner Masterarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin den Fall Kappler untersucht. Und anhand dieser Akten kam ich auf die massenhafte Unterstützung, die Kappler aus der Bundesrepublik erfuhr. Und zwar ja nicht nur von versprengten Altnazis und Rechten, sondern das ging ja bis in die Mitte der Gesellschaft. Also auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Bürger schrieben diesem Mann, weil der natürlich in der Nachkriegszeit auch in so eine Art Kriegsgefangenendiskurs reinkam. Also für viele Deutsche galt er eben nicht als grausamer Kriegsverbrecher, der er war, sondern als einer der letzten Soldaten in Italien, der nun heimgeholt werden müsse. Also auch das war das Narrativ.
Sind denn bei diesen Aufenthalten in Italien und auch in den Niederlanden, sind da bei Ihnen vielleicht auch Freundschaften geblieben?
Ja, natürlich ist es so, dass wenn man viele Monate in den jeweiligen Ländern verbringt, auch Freundschaften dadurch erwachsen, dass man mit anderen Wissenschaftlern beispielsweise spricht. Ich habe sehr gute Kontakte zum Deutschen Historischen Institut in Rom und aber auch zum Deutschlandinstitut in Amsterdam. Und da sind Freundschaften erwachsen. Ja, dort hatte ich auch Stipendien. Und natürlich braucht es auch den Austausch mit den einheimischen Forschern. Das ist ja eine transnationale Geschichte. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die bundesrepublikanische Geschichte, die zwar im Zentrum steht, nur die Schilder, sondern es geht darum, dass ich natürlich auch eine Art versuche, einen westeuropäischen Fokus einzunehmen. Und da geht es nun mal nur dadurch, dass man mit einheimischen Forschern in Italien und den Niederlanden spricht.
Sie sind jetzt Journalist beim Spiegel. Warum hat Sie der Journalismus eigentlich mehr gereizt als, sagen wir mal, eine akademische Karriere als Historiker?
Der Journalismus ist für mich eine Form, weiter zu recherchieren und Themen zu bearbeiten, die mich sehr interessieren. Ich bin derzeit Landeskorrespondent für Baden-Württemberg und beschäftige mich mit Kirchen- und Religionsthemen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht noch mal ein Buch schreibe.
Jetzt hören wir Marlene Dietrich. Das ist Ihre zweite Wunschmusik. Felix Bohr, heute Gast bei Doppelkopf HR2 Kultur.
Marlene Dietrich habe ich ausgewählt, weil es eine sehr wichtige Marlene in meinem Leben gibt und weil sie aber auch eine Verbindung zu meinem Thema darstellt als eine Vertreterin des anderen Deutschland. Als sie 1960 auf Tour zurückkam in die Bundesrepublik, sie ja teilweise noch als Vaterlandsverräterin beschimpft wurde.
Ja, sie war in die USA ausgewandert, machte dort Karriere,
trat dann an der Front für die amerikanischen Truppen auf und wurde in der Bundesrepublik 1960, also immerhin 15 Jahre nach dem Krieg, teilweise noch bespuckt. Und insofern ist Marlene Dietrich für mich einfach auch eine Heldin und eine tolle Sängerin. Und insofern spiele ich sie jetzt.
Ich werde dich lieben, werd dich lieben bis zum Tod. Werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod.
Das war Ich werde dich lieben, Marlene Dietrich, Wunschmusik von Dr. Felix Bohr, Historiker, Journalist und Autor des Buches Die Kriegsverbrecherlobby, bundesdeutsche Hilfe für die im Ausland inhaftierten NS-Täter. Die Kriegsverbrecherlobby, so nennen Sie das Zusammenspiel von alten Nazis in der Bürokratie, im Auswärtigen Amt, in der Justiz, in der Politik, einem Teil der Presse, Privatleuten, den Angehörigen und dann eben auch den konservativ-nationalistischen bis rechtsradikalen Veteranenverbänden. Alle forderten einen Schlussstrich unter die Vergangenheit. Das Kriegsverbrecherproblem sollte erledigt werden, aber so sehr sich diese Lobby bemühte, so erfolglos blieb sie jahrzehntelang. Warum, Felix Bohr, gaben Italien und die Niederlande dem Druck aus Bonn nicht nach?
Italien und die Niederlande, die Regierungen in Den Haag und Rom, mussten natürlich auch gucken, welche Bedeutung diese Fälle für ihre eigene Innenpolitik hatten. Und wie wir eben schon festgestellt haben, waren es Symbolfiguren für diese Zeit der Besatzung, der deutschen Besatzung der Niederlande. Die Niederlande war ja bereits sehr früh vom Deutschen Reich besetzt worden. Italien hatte lange an der Seite des Deutschen Reiches gekämpft, bis zum September 1943. Also auch da gibt es Unterschiede, die ich schilder und die auch wichtig sind. Also das ist mir auch wichtig zu betonen. Aber diese Fälle waren für die ehemaligen Widerstandsgruppen und auch für die jüdischen Gemeinden in den Niederlanden und Italien schon wichtige Bezugspunkte für diese Zeit. Die Niederlande wird ja oftmals auch als das Polen des Westens genannt. Also von den etwa 100.000 in den Niederlanden lebenden Juden kamen ja nur wenige hundert zurück nach dem Krieg. Also dort war sozusagen die Vernichtung besonders effizient gelaufen. In Italien gab es eben die Resistenza, nämlich die Widerstandskämpfer. Und für die waren das wichtige Bezugsgrößen. Und man muss dazu auch wissen, dass die natürlich die ehemaligen Widerstandskämpfer in der Politik der jeweiligen Länder eine wichtige Rolle spielten. In Italien, habe ich es eben schon kurz erwähnt, waren sie organisiert in der Kommunistischen Partei oftmals. Und die Kommunistische Partei hatte in Italien eine wichtige politische Bedeutung. Das heißt, die Regierungen gehen auf die Bundesregierung ein, sie kommen ihnen entgegen, weisen sie nicht zurück, denn natürlich gab es wichtige Verbindungen zur Bundesrepublik, auch wirtschaftlicher Natur. Aber es artet dann sozusagen über die Jahrzehnte, und das sieht man rückblickend, wenn man die Akten studiert, in eine Art Hinhaltetaktik aus, denn aus den Versprechungen wird nichts. Diese Männer kommen nicht frei.
Welche Folgen hatte der Druck aus Bonn für das Deutschlandbild in Italien und den Niederlanden?
Einen sehr negative Auswirkungen. Immer wenn öffentlich wurde, dass die Bundesregierungen sich für diese Männer einsetzten, gab es einen medialen Aufschrei in den Haftländern. Und wie wir heute wissen, ist ja in der Nachkriegszeit, vernetzen sich ja auch die europäischen Medien miteinander. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie so zwei kommunizierende Röhren. Also wenn die alten Kameraden beispielsweise in der Bundesrepublik lautstark die Freilassung forderten, kann man davon ausgehen, dass wenige Stunden oder Tage später die Gegenreaktion aus den Niederlanden oder aus Italien kam. Das zeigt einfach auch, wie nah diese Kriegsereignisse noch waren.
Und noch sind
bis heute. Und das ist sozusagen, und das merkt man ja auch, wenn man ins Ausland fährt, auch heute noch, das ist in Italien und in den Niederlanden ja immer noch ein Thema, diese Zeit.
Ja, in Italien ist die Geschichte natürlich komplizierter als in den Niederlanden. Die Italiener haben den Faschismus ja sozusagen erfunden. Mussolini regierte fast unangefochten 20 Jahre lang und wurde erst abgesetzt, als die angelsächsischen Alliierten im Sommer 1943 in Süditalien landeten. Italien kapitulierte und die deutschen Truppen besetzten das Land bis hinter Neapel. Und es bildeten sich die Partisanenverbände, die dann gegen die deutschen Besatzer und gegen die restlichen faschistischen Truppen kämpften. Das hat Italien erlaubt, sich als unschuldiges Opfer der Deutschen zu sehen. Bis heute. Mit welchen fatalen Folgen eigentlich für die Verarbeitung der eigenen faschistischen Vergangenheit?
Natürlich war es in dem Moment, wo man selbst sich als Opfer sah, ab 1945 und sich auch beispielsweise gegenüber den Alliierten als solches darstellte. Es gab ja sogar anfangs noch Bemühungen der italienischen Regierung, in die Reihe der Siegermächte mit aufgenommen zu werden. In dem Moment war natürlich alles hinderlich, was die eigene Schuld an die Öffentlichkeit brachte. Also so kam es auch dazu, dass die italienische Regierung die faschistischen Kriegsverbrecher nicht verfolgte. Es gab Anfragen aus Albanien, Griechenland nach italienischen Kriegsverbrechern, der die italienische Regierung nicht nachkam. Auch aus dem Grund, weil man natürlich dieses Opfernarrativ aufbaute. Nicht von der Regierung ausgehend, aber auch das Opfernarrativ in Deutschland war natürlich virulent in den 50er Jahren. Also es gab eigentlich nur Opfer. Man wusste sozusagen gar nicht, wer jetzt überhaupt noch schuld sein sollte, wenn alle Opfer gewesen waren. In Italien wissen wir heute, dass einfach die Aufarbeitung bis heute eigentlich nicht weit genug gediehen ist. Ich erinnere nur an den Schrank der Schande, der erst in den 90er Jahren gefunden wurde in einer italienischen Militärstaatsanwaltschaft im Keller, mit den Türen zur Wand geschoben. Dort fanden sich dann die Akten hunderter italienischer Kriegsverbrecher und auch deutscher Kriegsverbrecher, was dann wiederum neue Ermittlungen nach sich zog. Also seit den 90er Jahren gibt es auch in Italien verstärkt Bemühungen der juristischen und auch historiografischen Aufarbeitung.
Felix Buhr, Sie haben vorhin schon über Kaplers Flucht gesprochen. Herbert Kapler konnte also fliehen. Über diese Flucht gibt es allerdings unterschiedliche Versionen.
Ja, also es gibt verschiedene Versionen, auch deshalb, weil die Flucht Kaplers in Italien im August 1977 auch ein großes Medienereignis war und viele von den Medien gestreute Spekulationen. Er sei beispielsweise von seiner Frau, der Homöopathin Anneliese Kapler-Wenger, die aus Soltau kam. Die beiden hatten 1972 im Gefängnis geheiratet. Sie hatte ihm zuvor Pakete geschickt ins Gefängnis, Kriegsgefangenenpakete, so nannte sie das. Die beiden heirateten dann und sie besuchte ihn regelmäßig seit Mitte der 70er Jahre. Kapler wurde schwer krebskrank und sie behandelte ihn homöopathisch. 3 Tage die Woche in Rom, flog auf Kosten der Bundesregierung dort runter und durfte auch bei Kapler, der dann in ein Militärkrankenhaus überführt wurde, auch schlafen, also durfte da leben in dem Krankenhaus leben. Sie verhilft ihm zur Flucht. Es gibt dann die Version der Abseilung aus dem Fenster. Es gibt sogar die Version, dass er mit einem Rollkoffer aus dem Krankenhaus gerollt worden sei. Nach meinen Forschungen sehe ich das ein bisschen nüchterner. Ich glaube, dass die beiden das Krankenhaus durch die Tür verlassen haben und dass sie einfach nicht bewacht wurden. Der 15. August ist jedes Jahr in Italien der Tag, an dem eigentlich die ganze Stadt am Meer ist. Es ist ein Feiertag in Italien, Ferragosto. Und ich bin mir nach den Studien der Akten sicher, dass die Carabinieri unerlaubt sich entfernt hatten aus dem Krankenhaus und möglicherweise auch aus dem näheren Gelände und dadurch die Kaplers unerkannt kamen, eher im Kofferraum. Und sie dann sich an die italienisch-österreichische und österreichisch-deutsche Grenze durchschlagen konnten mit dem Auto und dort in Riem, in München-Riem, wo damals noch der Flughafen war, einen Inlandsflug bestiegen, für den man damals noch keinen Ausweis brauchte. Also man konnte einfach zum Schalter gehen und sich ein Ticket für den Inlandsflug kaufen. Und so kamen die beiden nach Hannover und dann nach Soltau, wo diese Frau Kapler lebte, Frau Anneliese Kapler-Wenger, und wurden dort auch mit Blumen begrüßt. Also auch das führte wieder zu irritierten Reaktionen in Italien, weil doch das Gros auch der deutschen Medien die Sache eher geschäftsmäßig abhandelte, noch Mitte, Ende der 70er Jahre, und sagte, gut, der hat jetzt auch genug gebüßt. Es ist ja gut, dass der jetzt sozusagen heimgekommen ist. Und auch Helmut Schmidt, der sich zuvor auch lange Jahre für Kapler eingesetzt hatte, ebenso wie Brandt, braucht sehr lange, bis er sich mal kritisch zu diesen Ereignissen äußert.
Und jetzt die 4 von Breda, der krebskranke SS-Sturmbannführer oder ehemalige SS-Sturmbannführer Willi Lages, war schon 66 in ein deutsches Hospital überstellt worden und dort gestorben. Josef Kutala starb 79 in Haft. Da blieben also Ferdinand Osterfünten und Franz Fischer. Sie kamen im Januar 89 doch frei, nach 44 Jahren. Wie kam das?
Es setzte in den 80er Jahren in den Niederlanden ein Umdenken ein, denn diese Männer waren mittlerweile Ende 70, Anfang 80, und die niederländische Öffentlichkeit und auch die Regierung merkte, dass diese Fälle gelöst werden müssen. Sie wurden aber natürlich auch stetig von der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass diese Fälle gelöst werden müssen. Insofern war auch das ein Zusammenspiel. Auch Helmut Kohl setzt sich intensiv für die Amnestie ein, immer offiziell auch aus humanitären Gründen, was de facto ja auch ein wichtiger Punkt war. Aber auch, um die nach wie vor immer noch virulent seienden Forderungen aus der Bundesrepublik nachzukommen. Und den Ausschlag gibt dann Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident in den 80er Jahren, den natürlich heute auch noch viele kennen, wegen seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1985, als er den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung bezeichnete, was damals noch nicht so selbstverständlich war, 1985. Der reist wenige Wochen, nachdem er diese Rede hält, nach Amsterdam, um dort einen Staatsbesuch zu absolvieren und lädt den niederländischen Justizminister vor ins Schloss. Ich habe den ehemaligen niederländischen Justizminister getroffen in Den Haag. Den habe ich noch kennenlernen dürfen vor 2 Jahren, als ich die Arbeit schrieb. Und der sagte mir nach wie vor immer noch mit erstaunten Gesicht, dass es das einzige Mal gewesen sei, dass er von einem Staatsoberhaupt eines anderen Landes überhaupt zu einem Gespräch gebeten worden sei. Denn normalerweise spricht der Staatsoberhaupt nicht mit einem Justizminister. Der spricht natürlich mit der Königin als sozusagen dem niederländischen Staatsoberhaupt. Das hat ihn sehr überrascht und er fuhr dann 85 im Mai ins Schloss nach Amsterdam auf den Damm und wurde dort in den ersten Stock bestellt. Weizsäcker fragte ihn dann, wie das denn jetzt weitergehe mit der Amnestiefrage. Und 85 sagte Fritz Kort als Altes zu Weizsäcker noch, er könne da jetzt nichts versprechen. Er könne jetzt quasi nicht hier im Separé die Amnestie beschließen. Aber das war schon ein entscheidendes Treffen, weil danach auch ein Umdenken innerhalb der niederländischen Regierung einsetzt und auch humanitäre Gründe eine wichtige Rolle spielten. Und diese Männer, Franz Fischer und Ferdinand Austerfünden, kommen dann am 27. Januar 1989 frei, werden über die Grenze gesetzt und kommen dann in ihre jeweiligen Heimatländer. Auch das führt immer noch zu Kritik in den Niederlanden, aber beispielsweise ist dies nicht zu vergleichen mit dem Jahr 1972, als schon mal ein Amnestievorstoß gemacht wurde der niederländischen Regierung und quasi das ganze Land Kopf steht eigentlich.
Haben denn Fischer aus der Fünden oder auch Kappler und die anderen jemals Reue gezeigt, ein Schuldbekenntnis abgelegt?
Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe natürlich auch danach gesucht, muss vor allem bei Franz Fischer und Ferdinand Austerfünden feststellen, dass die noch nach ihrer Amnestie und Freilassung, also schon mit 83, 84 Jahren, immer noch eigentlich sich sehr gegen ihre eigene Schuld wehren, ihre Lebenslügen aufrechterhalten. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie sich erzürnt zeigen, dass sie aufgrund ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit keine Rente erhalten in der Bundesrepublik. Was aber nichts macht, also in finanzieller Hinsicht, denn auch habe ich gefunden, dass sie sehr prall gefüllte Konten hatten über die Jahre, auch durch die alten Kameraden, die sie unterstützt hatten. Also es ging eigentlich eher um eine prinzipielle Anerkennung. Die erhalten sie aber nicht und darüber zeigen sie sich sehr erzürnt. Und gleichzeitig habe ich auch Nachfahren getroffen, eine Nachfahrin von Franz Fischer, die mir sagte, dass bis in die 80er Jahre sei auch das Familiennarrativ das gewesen, dass der Onkel Franz, so wurde der genannt, als ehemaliger Polizist, Polizeibeamter, unschuldig von den Niederlanden festgehalten würde. Und das Interessante ist, dass sie mir auch gesagt hat, warum sie das dann auch geglaubt hat, weil es bei ihr zu Hause einen dicken Ordner gab, einen Leitsordner quasi, wo alle Gnadengesuche drin standen, also von den Kanzlern und auch Alfred Dregger, der Chef der hessischen CDU, den man hier vielleicht noch kennt, von Kirchenvertretern. Dadurch auch sozusagen hat sie den Glauben aufrechterhalten, dass der ja nicht schuldig sein kann. Wenn diese ganzen wichtigen Protagonisten sich für meinen Onkel Franz einsetzen, dann kann der ja nicht schuldig sein. Und sie ist erst viele Jahre später darauf gekommen, dass der wirklich ein Organisator des Holocaust in Den Haag war und auch als sehr sadistischer Polizeibeamter bekannt war. Ich will damit nur sagen, sozusagen diese Narrative, die wurden nach dem Krieg gesponnen und die ziehen sich durch bis in die 80er Jahre in diesen Kreisen. Und erst in den 90er Jahren, wir erinnern uns an die Wehrmachtsausstellung, wo es auch noch Massenproteste gab von der Kriegsgeneration. Erst da werden die sozusagen endgültig aufgebrochen, muss man feststellen.
Die Wehrmachtsausstellung zerstörte den Mythos von der sauberen Wehrmacht und zeigte, inwieweit die Wehrmacht involviert war in den Holocaust.
Ein anderes Mythos, den man anschließen kann, ist der Mythos vom sauberen Italienkrieg. Also auch Kappler hat deswegen so viel Zustimmung aus der Bundesrepublik erfahren, weil man der Auffassung war, dass man in Italien einen sauberen und einen ehrenvollen Krieg geführt habe, der von den Partisanen, die im Gebüsch gesessen hätten und hinterrücks die Leute erschossen hätten, versucht worden wäre aufzuhalten. Das sind alles so Narrative, die in der Bundesrepublik sich sehr lange halten.
Felix Bohr, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio waren, bei Doppelkopf HR2 Kultur. Gastgeberin war Michaela Wunderle. Zum Abschied hören wir John Lennon.
Ich habe das Lied ausgewählt, Watching the Wheels. Das hat er 1980 herausgebracht, kurz vor seiner Ermordung. Und das Lied handelt ganz knapp gesagt darum, dass er, John Lennon, nach seiner Karriere bei den Beatles von vielen gefragt wird, ja, wie machst du das denn jetzt eigentlich? Jetzt sind ja die großen Zeiten vorbei und sehnst du dich nicht danach? Und er sagt, nee, ich sitze eigentlich nur hier und sehe mir die sich drehenden Räder an. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Lebensmotto. People say I'm crazy. I'm lazy.